Ich möchte gerne über die deutschen Medien reden und ihren Umgang mit Mehrheiten und Minderheiten. Und in meinem Vortrag geht es um die Rolle von Frauen, Migranten und Homosexuellen in deutschen Medien. Das kommt alles noch, die Bilder. Und mein Hauptkriterium dabei ist, werden sie im wünschenswerten Kontext von Normalität vorgestellt und gilt ihre Lebensweise als normal oder werden sie als anders oder gar abartig und bedrohlich markiert? Sind sie auch Subjekte der Berichterstattung, also Redakteurinnen und Reporterinnen, mit großem I im Deutschen immer geschrieben, Reporter und Reporterinnen, oder nur Objekte? Die deutsche Medienlandschaft ist so vielfältig, dass ich sie hier keinesfalls umfassend darstellen kann. Ich kann nur ein paar Schlaglichter werfen. Ein wichtiger Aspekt ist die Existenz von öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, die es ja auch in anderen Ländern gibt, zum Beispiel BBC. Und in der Bundesrepublik sind das vor allem ARD, ZDF, die sogenannten dritten Programme auf Bundesländerebene, die eben Fernseh- und Radioprogramme anbieten. Und in den Rundfunkräten sitzen wichtige politische, gesellschaftliche Gruppen wie Parteien, Kirchen, Gewerkschaften, Sportverbände, Musiker, sogenannte Heimatvertriebene und so weiter, die eben kontrollieren sollen, ob die Berichterstattung im Interesse der Allgemeinheit ist. Bezeichnenderweise aber gibt es kaum Frauen und kaum Migranten, schon gar nicht in einer Zahl, die dem Anteil in der Bevölkerung entspricht. Im Gegensatz zu den Privatsendern, die sich über Werbeeinnahmen finanzieren, dürfen die öffentlich-rechtlichen Anstalten Rundfunkgebühren von den Nutzern einziehen, müssen dafür aber eine gewisse Qualität garantieren. Ob die noch vorhanden ist, bezweifle ich. Seriöse Informationen und gute Dokumentationen gibt es zwar immer noch, aber sie werden auf Sendeplätze um Mitternacht verschoben, sodass normal arbeitende Menschen wie ich zum Beispiel sie nicht sehen können. Öffentlich-rechtliche und private Sender haben sich seit den 80er Jahren eine erbitterte Konkurrenz um Einschaltquoten geliefert und vor allem in den besten Sendezeiten am frühen Abend führt das zu einer Inflation von Schlagerfestivals, bei denen blonde Mädchen unter Tannen trällern, von Actionfilmen, bei denen das Blut auf den Wohnzimmerboden tropft und von Talkshows zu so wichtigen Themen wie Hilfe, mein Hund hat Zahnweh. Bei der Ermittlung von Einschaltquoten werden übrigens die in Deutschland lebenden Ausländer, die nicht aus EU-Ländern stammen, konsequent ausgespart. Sie zählen einfach nicht. Das sind 4,6 Millionen Menschen, die nicht zählen. Obwohl nach einer aktuellen Studie deutsche Medien einen großen Teil der Migranten erreichen, also zum Beispiel 50% der türkischstämmigen nutzen ausschließlich oder teilweise deutsche Medien, andere Migrantengruppen noch mehr, werden Migranten weder in den Rundfunkräten noch bei den Einschaltquoten berücksichtigt. Soweit zum Thema Demokratie. Die deutschen Printmedien wiederum sind vor allem Produkte großer Verlagshäuser, allen voran Bild und andere Boulevardzeitungen oder Bunte aus dem Bauer Verlag. Ich will Sie hier nicht mit Auflagen, Stärken, Marktanteilen und Konzentrationsprozessen langweilen. Wichtig ist hier nur, dass sich das frühere, mehr oder weniger ausgewogene Gleichgewicht zwischen beiden Blöcken von linksliberalen und von konservativ-neoliberalen Medien in den letzten Jahren zugunsten der Konservativen verschoben hat. Unter anderem dadurch, dass der Spiegel, früher ein Leitmedium des linksliberalen Blocks, immer mehr konservativ-neoliberale Positionen einnimmt und manchmal unsägliche Titelgeschichten zum Thema Migration, Islam oder Frauenrechte produziert hat. Die Skandalisierung von Rassismus und Sexismus ist in deutschen Medien schwieriger geworden. Aber es gibt auch positive Entwicklungen, ich komme noch darauf. Zum Thema Frauen wurde ja jetzt auch schon einiges gesagt. Im Gender Gap Ranking 2007 des World Economic Forums nimmt Deutschland den Platz 7 ein, Tschechien übrigens den Platz 64. Der Unterschied zwischen den Geschlechtern wurde hier durch verschiedene Variablen gemessen, unter anderem Einkommen, Bildungsstand, Gesundheitsgrad, politische Partizipation. Ich persönlich kann mir die gute Stellung der Bundesrepublik nicht erklären. Ich glaube nämlich, dass die mediale Darstellung von Frauen ein guter Gradmesser ist für ihre Gleichstellung. Und das sieht schon weniger gut aus. Um gleich hier anzufangen, es ist leider sehr klein, das Bild, wie gesagt. Das ist unsere Bundeskanzlerin, als sie noch nicht Kanzlerin wurde. Da wurden immer gemeine Bilder über sie präsentiert in den Medien. Media Watch führt, wir haben es gerade gehört, ein Global Media Monitoring durch. Und das weltweite Ergebnis ist, dass eben nur in 18% Frauen in den Nachrichten vorkommen. Männer tauchen vor allem als Akteure auf und Frauen vor allem als Opfer von Katastrophen, Kriegen und Verbrechen oder bei Alltagsthemen. Und in Deutschland sind es 22% Frauen. Interessant ist aber, wie sich eben die Berichterstattung doch geändert hat, als Merkel Kanzlerin wurde. Das erste weibliche Regierungsoberhaupt. Also das war eben Merkel, als sie noch nicht Kanzlerin war, sehr beliebt. Oder so als Mädchen. Also die Kommentatoren und auch die Chefredakteure haben sie kaum ernst genommen, bevor sie Kanzlerin war. Man hat sich furchtbar lustig gemacht über ihre Frisur, ihre Kleidung und so weiter. Und nach der Wahl haben sich dann alle plötzlich vor ihr und ihrer Autorität in den Staub geworfen. Ja, darf das Kanzler werden, heißt das hier, auch vor ihrer Wahl. Aber die Reihenfolge ist jetzt völlig durcheinander. Man sieht den großen Unterschied. Bei uns sind auch rund 40% aller Reporter, Korrespondenten, Moderatoren inzwischen weiblich. Was war aber allerdings eher ästhetische als politische Gründe hat, nehme ich an. Und interessanterweise waren die Privatsender hier Vorreiter. Was aber Karrierechancen anbelangt, sieht es schon ganz anders aus. Bei uns gibt es eigentlich in der deutschen Medienlandschaft nur eine Chefredakteurin in der Taz, also in der Zeitung, die ich mitgegründet habe, und in zwei föderalen Sendeanstalten. Es gibt viele Frauenillustrierte mit Mode und Stricken und mein Mann betrügt mich Rubriken. Und meistens rät dann eine Psychologin dazu, den Mann mit raffinierten Tricks wieder einzufangen, mit Candle Dinners oder indem man sich nackt auf dem Sofa präsentiert, garniert mit Orangenscheiben. Seriöse frauenpolitische Berichterstattung ist marginal. Emma ist die einzige politische Frauenzeitschrift. Sie ist tendenziell rassistisch, was die Berichterstattung über Muslimas angeht. Alice Schwarzer, die Chefredakteurin, und ehrlich gesagt, leider muss ich dazu sagen, die Vorzeigefrau des deutschen Feminismus kann sich offenbar nicht vorstellen, dass eine Frau unter dem Kopftuch auch denken kann. 1980 haben die Frauen der linksalternativen Tageszeitung Taz durch einen einwöchigen Streik und eine Striptease-Aktion die Einführung einer Frauenquote erzwungen. Und seitdem besteht die Hälfte der Redaktion aus Frauen. Ich war damals dabei und ich bin stolz darauf, denn von der Taz aus trat die Quote ihren Siegeszug durch die Politik an. Erst übernahmen die Grünen sie, also 50%, zum Beispiel in der Bundestagsfraktion der Grünen sind Frauen. Dann diese Sozialdemokraten und schließlich mit Abstrichen auch die Christdemokraten. Das führte dazu, dass heute immerhin ein Drittel aller Bundestagsabgeordneten und die Regierungschefin weiblich sind. Dennoch ist nicht mal die Taz frauenfreundlich. Was ich in der Taz erlebt habe, dürfte in anderen Redaktionen noch viel schlimmer sein. Frauenthemen werden schon in den Redaktionskonferenzen abgeblockt, wo sich dann vorwiegend männliche Redakteure mit ihrem Fachwissen brüsten. Man stellt sich den ideellen Gesamtleser als männlichen Leser vor. Das ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. An männlichen Interessen orientierte Medien züchten männliche Konsumenten heran. Dabei lesen die Frauen in Deutschland viel mehr als die Männer und wahrscheinlich auch in Tschechien und anderen Ländern. Vor allem Bücher allerdings. Das geht bei uns jedenfalls schon bei den Mädchen los und endet bei den Seniorinnen. Es sind viel, viel mehr Frauen, die lesen. Ja, Migrantinnen. Die ersten Gastarbeiter kamen Anfang der 60er Jahre aus Italien in die Bundesrepublik. Später folgten dann die Türken. In der DDR gab es nur wenige Ausländer, vor allem aus den sozialistischen Bruderländern Vietnam, Kuba oder Angola. Und diese lebten streng isoliert von den Deutschen. Die deutsche Wiedervereinigung 1990 hat dumpf nationalistische Gefühle befeuert, die sich gegen Migranten und Flüchtlinge richteten und leider auch von seriösen Medien befördert wurden. Das ist jetzt nicht seriös, aber auch die Seriösen waren daran beteiligt. Das Boot ist voll, titelte der Spiegel 1991 Und im Sommer 92 war auf dem Spiegel-Titelbild erneut ein überfülltes Boot zu sehen, darunter die Schlagzeile »Ansturm der Migranten, Europa macht dicht«. Der Deutsche Presserat hat später gerügt, die Darstellung von Flüchtlingsbewegungen in Europa muss der menschlichen Problematik angemessen und sachlich sein. Aber es war schon zu spät. Nicht zuletzt aufgrund solcher Berichterstattung hat die Bundesrepublik eine Welle rassistischer Anschläge erlebt. Im August 1992 gab es tagelange Pogrome in Rostock. Ein Mob zündete ein Haus an, in dem sich 115 Vietnamesen befanden. Im November 1992 verübten Neonazis einen Brandanschlag auf das Haus einer türkischen Familie in Mölln. Drei Menschen starben, viele wurden schwer verletzt. Da war der Spiegel natürlich wieder auf Seiten der Opfer, aber von Selbstkritik keine Spur. Weil damals alle Welt über Ausländer redete, aber nicht mit ihnen, habe ich dann in der Taz-Redaktion die Idee gehabt, die Redaktion einen Tag lang in die Hände von Migranten zu legen. Diese haben dann alle Ereignisse aus ihrer Sicht beschrieben und kommentiert. Und die eigentliche Redaktion hat nur technische Hilfe geleistet unter den Scheinwerferlicht zahlreicher nationaler und internationaler Fernsehteams. Das Ganze war ein großer Erfolg. Und ich denke, man kann dieses Modell, wir schenken euch eine Zeitungsausgabe, macht damit, was ihr wollt, auch auf viele andere Zielgruppen ausweiten. Man kann allerdings auch eine Radioausgabe für einen Tag verschenken oder eine Internetausgabe. Das ist nicht auf Zeitungen beschränkt. Und wir haben selbst inzwischen auch eine Frauentaz noch produziert, eine homosexuellen Taz, eine Jugendtaz und so weiter. Also jeweils einen Tag verschenkt die Redaktion. Die politischen Feinde nicht vergessen. Ach ja, auch. An die politischen Feinde ebenfalls, genau. Ja. Nach dem 11. September 2001 hat sich dann die Medienlandschaft insofern gewandelt, dass der islamistische Terror zum Großthema wurde. Und vor allem die Boulevardmedien haben ständig, bewusst oder unbewusst, die Grenzen zwischen Islam und Islamismus verwischt. Moslems in Deutschland beklagten sich, es sei ein Generalverdacht gegen sie entstanden. Daneben, ganz andere Ebene, wurden durch die PISA-Ergebnisse das Versagen der deutschen Schulbildung immer mehr zum Thema. In keinem anderen Land haben Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder aus der Unterschicht so viele Probleme, in höhere Schulen zu kommen. Und vor diesem Hintergrund hat dann die christdemokratische Kanzlerin Merkel im Juli 2006 zum ersten nationalen Integrationsgipfel geladen. Das war ein sehr wichtiger symbolischer Schritt. Damit erkannten auch die Christdemokraten rund 45 Jahre nach Ankunft der ersten sogenannten Gastarbeiter an, dass Deutschland ein Einwandererland ist. Diverse Arbeitsgruppen mit Vertretern der Zivilgesellschaft wurden eingerichtet und ein Jahr später wurde als Ergebnis dieser Arbeitsgruppen der nationale Integrationsplan vorgelegt. Dieser enthält einen mehr oder weniger verbindlichen Maßnahmekatalog, der in den kommenden Jahren verwirklicht werden soll. Darunter auch verschiedene Aktionen zur angemessenen Darstellung des Alltags von Migranten in den deutschen Medien und zur Erhöhung des Anteils von Journalisten mit Migrationshintergrund. Es gibt heute schon natürlich Journalisten mit Migrationshintergrund in den Medien, aber noch lange nicht in der Anzahl, in der sie in der Bevölkerung vorkommen. Das sind in der Bundesrepublik 15 von 80 Millionen, also fast ein Fünftel der Bevölkerung. Nach wie vor sind die Medien eine Domäne des weißen Mannes. Interessanterweise sind die Privatsender trotz ihres unterirdisch schlechten Niveaus offener gegenüber Migranten. Vielleicht auch, weil sich dunkelhäutige Schönheiten als Moderatorinnen gut machen. In geringerem Umfang bemühen sich inzwischen auch die öffentlich-rechtlichen Anstalten, die Bedürfnisse von Migranten zu bedienen, zum Beispiel mit vorabendlichen Unterhaltungsserien wie Türkisch für Anfänger im ersten deutschen Fernsehen. Eine mögliche Strategie für den Medienbereich wäre Diversity Training und ich wünschte mir, die Kollegen aus London würden zu uns kommen, mal ein bisschen die deutschen Medien trainieren. Der nationale Integrationsplan der Bundesregierung enthält hier leider nur unverbindliche Empfehlungen und dessen Arbeitsgruppe Medienvielfalt nutzen, stellte fest, dass Massenmedien über Migranten eigentlich nur dann berichten, wenn es um Probleme geht, um Gewalt, also um Kriminalität, schlechte Schulabschlüsse, Unterdrückung von Frauen. Der gelungene Alltag, die gelungene Integration kommt nicht vor. Das beklagen übrigens auch die Nichtdeutschen in dem Modellprojekt Interreligiöses Transkulturelles Lernhaus für Frauen, in dem ich mitarbeite. Im nationalen Integrationsplan wurden deshalb einige Maßnahmen zusammengetragen, mit denen die Anzahl von Journalisten mit Migrationsgeschichte erhöht und Nachwuchsförderung in dieser Richtung betrieben werden kann. Das Problem schlechter Berichterstattung wird im nationalen Integrationsplan leider nicht berücksichtigt. Also was man eben gegen diskriminierende, sexistische, rassistische und stereotype Medienberichte tun kann und vor allem, was die Medien und ihre Redaktionen selbst tun können und müssen. Im deutschen Grundgesetz ist festgeschrieben, dass niemand wegen seines Geschlechtes, seiner Herkunft, seiner sexuellen oder religiösen Orientierung diskriminiert werden darf. Und vor kurzem wurde auf Druck der EU auch ein explizites Antidiskriminierungsgesetz verabschiedet. Entsprechendes legt der Pressecode des Deutschen Presserates fest, der als freiwillige Selbstkontrolle der Medien fungiert und bei Verstößen Rügen erteilt. Es gibt also rechtliche Instrumente. Was jedoch fehlt, sind Quoten und klare Zielvorstellungen durch die Politik, was Antidiskriminierung und Gleichstellung von Frauen, Migranten und anderen Minderheiten in den Medien und anderswo anbelangt. Also ich denke, das sind andere Länder sehr viel weiter als Deutschland. Menschen mit Migrationsgeschichte, die in den deutschen Medien arbeiten, haben negative und positive Erfahrungen gemacht. Auf einer Berliner Tagung vor wenigen Tagen berichtete eine Nachrichtenmoderatorin des zweiten deutschen Fernsehens, deren Eltern aus dem Irak stammen. Zu Beginn ihrer Arbeit habe es ganz üble rassistische Kommentare gegeben in Internetforen oder gegen eine dunkelhäutige Moderatorin des Privatfernsehens, deren Vater aus Ghana stammt. Da gab es sogar einen Mordaufruf von Rechtsradikalen. Ein türkischstämmiger Schauspieler hat kritisiert, er habe in verschiedenen Filmen jetzt schon ein Dutzend Mal Mehmet den Gemüsehändler spielen müssen. Aber es gibt auch positive Erfahrungen, zum Beispiel die eines anderen dunkelhäutigen Schauspielers, der in einer Krimiserie einen deutschen Kommissar spielt und, wie er sagte, rund 5000 Fanbriefe bekommen hat, aber keinen einzigen rassistischen. Manche Deutsch-Türken haben aus der Not eine Tugend gemacht und haben sich als Karikaturisten und Kabarettisten über die Deutschen und sich selbst lustig gemacht. Zum Beispiel hier, also das hier steht, oh, aller Katastrophe, kein türkisches Kanal mehr, alles weg, was ist mit Fernsehen los, alle Türkei-Sender sind weg. Und dann sagt die Frau, unser Vermieter hier gewesen und hat die Schüsselantenne weggemacht. Er sagte, Gruß an Hüsnü, jetzt ist er ein Deutscher und die Deutschen brauchen keine Türkensender mehr. Oder das ist ein Türke im Kampf mit den deutschen Artikeln der Sprache, der, die, das. Das finde ich ganz süß, das Bild. Und hier steht, als ehemaliger Türke bekenne ich mich zu meiner deutschen Vergangenheit. Und die Deutschen sagen, ist er nicht rührend? Ja, ein Positivbeispiel ganz anderer Art ist Radio Multikulti, ein Sendeangebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Berlin-Brandenburg. Radio Multikulti sendet Programme in 17 Sprachen. Dahinter stecken gut 100 Mitarbeiterinnen. Auf der Website heißt es, ich zitiere, in den Redaktionen wird auf Kroatisch diskutiert, auf Deutsch geplant, auf Polnisch gestritten oder auf Türkisch gelacht. Wobei ich mir Letzteres schlecht vorstellen kann. Die Macher präsentieren ihre Inhalte bewusst lustbetont. Es geht um Ethnomusik, Comedy, Theater, um kulinarische Reisen, also um die ganze Spannbreite von Bereicherungen, die Menschen durch andere Kulturen erfahren können. In der Sendung Most, die Brücke, werden Ereignisse aus Deutschland, Ex-Jugoslawien und der Welt auf Kroatisch, Bosnisch, Serbisch und Deutsch präsentiert. Die Sendung heißt nicht nur Brücke, sie baut auch eine Brücke zwischen den verfeindeten Kulturen. Die Redaktion ist eine der wenigen Orte, wo Menschen aus Kroatien, Bosnien und Serbien einmütig zusammenarbeiten. Ein ähnliches Projekt läuft im Westdeutschen Rundfunk unter dem Namen Funkhaus Europa. Dann zum Thema Muslimas. Das wäre in meinen Augen besonders wichtig, muslimische Frauen für den Medienberuf zu gewinnen. Denn die Berichterstattung über Muslimas ist besonders klischeehaft und stereotyp. Frauen aus islamischen Ländern haben unterdrückt zu sein, sie haben Gewaltopfer zu sein, egal wie sie leben, ob sie Kopftuch tragen oder nicht. Viele Medienberichte dienen erkennbar vor allem einem Ziel, die eigene christlich-abendländische Kultur soll als überlegen dargestellt werden. Das Verrückte dabei ist, die deutschen Medien wiederholen die Diskriminierung, die sie an den muslimischen Männern kritisieren. Auch sie diskriminieren Muslimas. Und selbst feministische Zeitschriften wie Emma, ich erwähnte es schon, machen bei diesem Spiel mit. Also ich denke, man sieht es. Auf dem Titelbild einer Emma-Ausgabe vom Jahre 2001 sind islamische Terroristen zu sehen, dahinter eine vollkommen in Schwarz gehüllte Frau mit einer roten Dornenkrone, eine christliche Ikonografie, die an die Kreuzung, natürlich an die Kreuzigung von Jesus erinnern soll. Und die rassistische Botschaft des Bildes ist, alle männlichen Moslems sind Täter, alle weiblichen sind Opfer. Inzwischen gibt es etliche Studien, die Diskriminierungsstrategien in deutschen Medien belegen. Zum Beispiel von Stanislava Paulus, die Fernsehdokumentationen öffentlich-rechtlicher Sender aus den Jahren 2000 bis 2006 untersucht hat und zu dem Ergebnis kommt, ich zitiere, es gibt in den von mir untersuchten Dokumentationen keine Bilder von Musliminnen, die ohne einen Bezug zu den Themen von Unterdrückung und patriarchaler Gewalt auskommen. Kopftuchträgerinnen sieht man auf den Bildern massenhaft, vorzugsweise auf dem Markt, Einkaufstüten tragend, Kinderwagen schiebend, also Situationen, die Enge symbolisieren. Und durch diese Inszenierung erscheinen sie passiv und marginal. Ihre persönliche Perspektive ist nicht von Belang. Sie erscheinen als das unterworfene Andere mit der Subbotschaft, dass der Islam mit den westlichen Werten nicht vereinbar sei. Die Medienpädagogin Sabine Schiffer hat beobachtet, dass Kopftuchbilder immer dann auftauchen, wenn es um Terrorismus und Gewalt geht. Ich zitiere, die Instrumentalisierung der muslimischen Frau und ihrer Kleidung durch Islamisten wird hierbei 1:1 übernommen. Sie kritisiert auch die Bildersprache der Medien. Auf Titelseiten der Zeitschriften werde die Gleichung Islam gleich Islamismus präsentiert, indem religiöse Symbole wie Moscheen und Kopftuchfrauen gleichzeitig zu sehen seien mit Waffen und Blut. Manche seriösen Zeitschriften haben bisweilen ein ähnliches Aussehen wie islamistische Websites. Natürlich werden viele Frauen aus islamischen Ländern unterdrückt. Das ist überhaupt gar keine Frage. Die Frage ist aber, ob der Mediendiskurs ihnen hilft, aus dieser Unterdrückung rauszukommen oder ob er sie in ihrer Objektrolle bestärkt. Und ich glaube Letzteres. Wenn ich eine türkische Migrantin in Deutschland wäre, würde ich vielleicht auch das Kopftuch anlegen, einfach nur aus Trotz, aus Abgrenzung und aus Protest, weil ich in meiner Würde und in meinem Recht auf Gleichbehandlung nicht anerkannt werde. Noch zum Thema Schwule und Lesben. Bis in die 70er Jahre war Homosexualität in Deutschland sehr verpönt. Doch in den letzten Jahrzehnten hat sich das Klima merklich liberalisiert, wohl auch dadurch, dass Homosexuelle in der Kultur, der Modewelt und vielen Sparten sehr erfolgreich sind. Homosexualität gilt nunmehr als Privatsache. Homosexuelle Lebensgemeinschaften werden auch rechtlich anerkannt und anders als in vielen anderen Ländern wird das von den deutschen Medien auch respektiert. Das ist positiv. Es gibt jedoch Ausnahmen und Einschränkungen. Eine betrifft die christdemokratische Politikerin und jetzige Wissenschaftsministerin Annette Schavan. Im Jahre 2004 wollte sie im konservativen Bundesland Baden-Württemberg Ministerpräsidentin werden und musste gegen einen männlichen Kandidaten ihrer eigenen Partei antreten. Aus dessen Umfeld wurde daraufhin lanciert, Schavan sei lesbisch. Und das Schlimme daran war, dass die Sache wirkte. Dass es also immer noch genug Menschen gibt, die denken, dass eben lesbisch oder homosexuell sein was Schlimmes sei. Und am Ende ist ihre Wahl Ministerpräsident geworden. Andererseits haben wir inzwischen gleich zwei Homosexuelle als Chefs von Bundesländern. Der Sozialdemokrat Klaus Wowereit in Berlin und der Christdemokrat Ole von Beust in Hamburg. Das ist natürlich kein Zufall, dass es beides Vorsteher von Stadtstaaten sind und nicht von ländlich-konservativen Flächenstaaten. Wowereit bekannte bereits vor seiner Kandidatur als Oberbürgermeister, ich bin schwul und das ist auch gut so. Der Spruch wurde berühmt und Wowereit ist in Berlin sehr beliebt, auch wegen seiner Offenheit. Im Gegensatz dazu hat der Hamburger Ole von Beust seine Homosexualität lange verheimlicht. Es gab jedoch nie eine negative Medienresonanz und die Medien haben wohlwollend über die beiden und ihre Lebensgefährten berichtet. Es gibt natürlich auch homosexuelle Journalisten und Journalistinnen, die sich inzwischen im schwul-lesbischen Journalistenverband organisiert haben. Dieser verleiht unter anderem einen jährlichen Preis für Berichte, in denen homosexuelle Lebensweisen im Kontext von Normalität und Selbstverständlichkeit dargestellt werden. Hier. Die berühmteste lesbische Journalistin ist Anne Will, die lange die ARD-Nachrichtensendung Tagesthemen moderierte und nun eine eigene wöchentliche Talkshow leitet. Unter Journalisten war ihre Homosexualität schon lange ein offenes Geheimnis, aber fairerweise hat niemand darüber berichtet. Und sie selbst hielt ihr Privatleben bedeckt. Erst Mitte November hat sie bestätigt, im Nebensatz eines Interviews, dass sie eine Freundin hat, die im Übrigen nicht minder schön und nicht minder erfolgreich ist als sie, die Medienprofessorin Mirjam Meckel. Richtiges Traumpaar und damit auch wirklich was Neues. Ein Traumpaar von Führungsfrauen. Die Medien haben wohlwollend berichtet, das ist nochmal Bild-Zeitung, und viele Lesben und Schwulen haben sich gefreut über dieses Bekenntnis. Nur einer der Chefkommentatoren der Boulevardzeitung Bild, Josef Wagner, fiel aus der Rolle und bekannte: Ich gestehe, ich guckte mehr auf ihren Busen als auf ihre Worte. Nach ihrem Outing muss ich nun lernen, geistig, intellektuell mit ihnen zu kuscheln. Und in Internetausgabe von Bild trug die Überschrift: Männer traurig, schade um diese tolle Frau. Und zitierte dann einige anonyme Fans: Verdammt traurig, ich finde sie sehr attraktiv. Oder: Schade eigentlich, ich hätte sie gerne auch genommen. Auch Alice Schwarzer, die berühmteste deutsche Feministin, ist lesbisch, bekennt sich aber nicht öffentlich dazu. Derselbe begnadete Bild-Kommentator Josef Wagner hat ihr diese Woche gratuliert zum 65. Geburtstag mit folgenden Worten: Sie haben die Eiswelt zwischen Mann und Frau aufgetaut. Wir sehen uns inzwischen mit unseren Geschlechtsmerkmalen an. Aha, der Herr sieht also mit Hilfe seines Unterleibs. Aber sowas machen die tschechischen Journalisten und Journalistinnen nicht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus